Geld beschäftigt uns ja eigentlich ständig. Der ganze Alltag durch beschäftigt uns das Geld. Und manchmal denkt man vielleicht, ja, es wäre besser, ich wäre Millionär, dann hätte ich weniger Sorgen. Aber ich kann euch schon eins verraten, ich glaube, Millionär, die haben manchmal die größeren Sorgen. Genau. Wir wollen heute miteinander in die Bibel hineinschauen, was Gott denn eigentlich zum Geld sagt. Also nicht nur heute, sondern es wird 3 Predigten geben in dieser Serie Abenteuer Geld. Das ist auch ein Abenteuer mit dem Geld und wir wollen hineinschauen in die Bibel, denn Gott hat viel, viel über Geld, über unseren Besitz zu sagen. Wenn wir schon allein anschauen, es gibt ungefähr 2000 Hinweise in der Bibel in Sachen Reichtum, Wohlstand, Geld. 2000. Keine Angst, wir dürfen nicht jeden Vers heute am Morgen miteinander durchgehen, aber ich möchte doch ein paar Bibelvers bringen, weil ich finde, Gottes Wort selber kann so viel zu uns sagen. Aber auch in den Evangelien, also in diesen Berichten von Jesus, wo uns auch erzählt wird, dass Jesus Beispielgeschichten erzählt hat, also Geschichten, die er ausgedacht hat, sogenannte Gleichnis, haben wir 38 davon und 16 von diesen 38, da geht es irgendwie um Reichtum, um Geld, um unseren Besitz. Also scheint das auch in der Bibel ein gewisses Thema zu sein. Und wenn wir ganz ehrlich sind, so ganz ohne Geld könnten wir nicht leben. Also ich wüsste zumindest nicht, wie das funktionieren soll. Vielleicht müssten wir wieder zurückkommen, ich gebe dir einen Sack Teigwaren und du gibst mir Eier dafür oder keine Ahnung, dass man so ein Tauschgeschäft hätte. Genau, aber ohne Geld können wir in unserem Alltag gar nicht wirklich leben. Geld ist ein zentraler Bestandteil von unserem Wirtschaftssystem. Ich brauche das Geld, um all meine Verpflichtungen zu bestreiten, um Nahrung zu kaufen und so weiter. Aber was wichtig ist, es gibt mir nicht wirklich Sicherheit für mein Leben. Auch wenn ich noch so viel Geld habe, das sehen wir gerade bei ganz, ganz reichen Leuten, eine echte Sicherheit fürs Leben garantiert mir ein dickes Bankkonto nicht. Sondern letztlich die Zusage von Gott, dass er zu mir steht. Gerade unter Christen, unter frommen Leuten, gibt es so manchmal das Gerücht, Geld ist schlecht. Und dann versucht man, alles schlecht zu reden und ich will euch von dem Mythos befreien, Geld ist nicht schlecht. Geld an sich hat nichts Negatives. Es ist einfach ein Duschmittel. Was die Bibel euch sagt, was denn schlecht ist, ist denn die Liebe zum Geld. Wenn euch nichts anderes wichtig mehr ist, wie das Geld. Und das ist die Wurzel von allem Bösen. Und da will ich euch einen Vers aus dem 1. Timotheus 6 vorlesen. Da heißt: Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihm ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld, jetzt kommt's, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Das heißt, Geld an sich ist nichts Negatives, ist nichts Schlechtes. Aber wenn ich das Geld mehr liebe als Gott, als mein Schöpfer, als mein Herr, dann ist das Geld schlecht. Dann hat mir das Geld so etwas gebracht, was nicht gut ist. Aber im Gegensatz dazu, wenn ich Gott mehr liebe als mein Geld, dann kann es gut kommen. Und es gibt ja vielfach auch in unserer Gesellschaft die Meinung, Geld bringt Glück. Ist das so? Geld bringt Glück. Geld macht anscheinend glücklich. Aber wir versuchen immer wieder, uns von dem eben zu überzeugen. Aber Geld macht nicht glücklich. Sonst müssten alle Reichen super glücklich sein und alle Armen kein Glück empfinden. Also kann es mit dem auch nicht zusammenhängen. Da steht im Prediger 5, Vers 10, wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer ein üppiges Leben liebt, dem fehlt immer noch etwas. Also du kannst noch so viel Geld haben, wie du willst immer noch mehr. Das hat kein Ende. Du bist wegen dem, dass du viel Geld hast, nicht wirklich ein zufriedenerer oder glücklicherer Mensch. Es berichtet uns der Jakobus, in Jakobus 5, etwas über reiche Leute. Da schreibt er im Vers 1, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum verfault. Heftig. Weint und heult. Jetzt ist aber die Frage, ja, wer sind denn eigentlich die reichen Leute? Wer ist das? Das sind sicher einmal die, die tatsächlich reich sind, von denen die Bibel immer wieder reden. Sie sagt zum Beispiel im Psalm 73, siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass Christen nicht reich werden können. Das stimmt nämlich nicht immer. Wenn man jetzt würde gleichsetzen, reich gleich gottlos und arm gleich gottesfürchtig, fromm, dann müsste man nur mal Zürich auf die Straße gehen und jeder Bettler wäre ein ufrommer Kreib. Passt nicht ganz, stimmt nicht. Auch wenn man in die Bibel hineinschaut, sehen wir zum Beispiel im Alten Testament, der Abraham war ein Ureicher. Der hatte das Vermögen gehabt, das war gewaltig. Aber er war gottesfürchtig, er war fromm. Das heisst, die Gleichung geht für uns nicht ganz auf. Wer sind also die Reichen? Um das besser zu verstehen, ist es manchmal gut, wenn man in die Bibel hineinschaut und nach dem alten Grundsatz verfahrt, die Bibel leitet sich selber aus. Das bedeutet, wenn ich etwas besser verstehe, muss ich andere Bibelvers finden, die das besser von einer anderen Seite vielleicht verdeutlichen. Und da gibt es zu dem Jakobus 5 eine Geschichte, die vielen vielleicht bekannt ist. Das ist die Geschichte aus Lukas 12. Ein reicher Bauer, ein reicher Kornbauer. Und da erzählt Jesus das Beispiel von dem Mann, wo ganz viel Ertrag von seinen Feldern zurückbringt. Und er bringt so viel Ertrag zurück, dass er mehr größere Schüren muss bauen, um Platz zu haben für den ganzen Ertrag. Und er macht sich Platz, er baut noch größere Schüren und sagt, jetzt kann er seine Vorräte endlich unterbringen. Jetzt kann er das ganze Getreide, das er geerntet hat, auch lagern und letztlich verkaufen. Und dann heißt es, du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Das sagte Gott zu ihm. Und jetzt kommt, was Gott zu ihm sagt. Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, also jetzt hat Jesus das Beispiel beendet, indem er gesagt hat, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Wer ist jetzt also mit dem Reichen gemeint? Wer ist der Reiche? Das ist letztlich vielleicht ein Wucherer, ein Gieziger. Heute würde man vielleicht sagen, auch ein Banker. Ich darf das sagen, weil ich bin mal einer war. Also ich bin immer noch einer. Wegen dem darf ich es eigentlich sagen. Genau, meine eigene Berufssparte. Wer ist also der Reiche? Reiche sind die, wo letztlich die Rechnung von ihrem Leben, man sagt so schön, ohne den Wirt machen. Die haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Mann, der hat super gut rechnen, der hat eine Rekordernte eingefahren. Und jetzt müssen wir gut aufpassen, das Platz schaffen, dass er größere Schüre baut, wird ihm nicht zum Verhängnis. Das wird ihm nicht negativ ausgelegt. Das Platz schaffen an sich ist sogar seine Pflicht. Der wäre ja vor allen im Dorf verlacht worden, wenn er das nicht gemacht hätte. Wenn er so viel Ernte hätte und nicht Platz hätte, das irgendwo zu lagern. Auch reiche Leute in unserer Gesellschaft, unter uns, in unserer Gemeinde, haben die Verantwortung dafür, haben die Pflicht dafür zu sorgen, dass es gut kommt. Platz zu schaffen, ist nicht falsch gewesen. Es ist seine Pflicht gewesen, Gott die Schöpfung nicht einfach verfaulen zu lassen auf den Feldern. Es ist seine Pflicht und es ist deine Pflicht, den Segen, der auf deine Familie gelegt ist, nicht verrotten zu lassen. Übrigens, im Alten Testament haben wir nur mal einen recht jungen Mann gehabt, den Josef. Der hat das auch gemacht. Der hat dem Pharao, dem Herrscher von Ägypten, vorgeschlagen, durch Lagersilos bauen lassen. Er war dann selber verantwortlich dafür, das umzusetzen. Große Lagersilos, während 7 Jahren Reichtum, Fülle an Korn. Und er ist dadurch sogar zum Vizekanzler geworden, durch den Vorschlag. In unserem Beispiel, wo Jesus erzählt, ist der Kornbauer aber gleich zum Narren degradiert worden. Warum? Warum ist der Narr gewesen? Weil er, ich habe schon mal gesagt, die Rechnung ohne den Wirt gemacht hat. Was bedeutet das? Weil er geschaffen hat, ohne die grösste Zahl im Leben auch noch damit dazu zu rechnen. Das heisst, Gott mit einzuberechnen. Gott noch wichtiger zu nehmen als mein Reichtum, wo ich dafür sorgen soll und Platz schaffen. Aber der Stellenwert ist die Frage. Da in dem letzten Vers hat es geheißen, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist. Also der hat nichts anderes mehr im Blick gehabt, wie nur das Geld, 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 Geld. Ich muss noch mehr schaffen, noch mehr. Für mich. So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Das sind so die Verhältnisse entscheidend. Ich habe mal eine Geschichte gehört von jemandem, wo mit Gott im Gespräch soll gewesen sein. Also es ist eine erfundene Geschichte, werdet ihr gleich merken. Und er hat zu Gott gesagt, du Gott, wenn ich sterbe, dann will ich nicht alles zurücklassen. Ein reicher Mann gewesen. Auch viel Vermögen. Ich will etwas dürfen im Himmel mitnehmen. Gott hat zu ihm gesagt, du eigentlich, normalerweise kommt mir dort Blut an. Da kann man nichts mitnehmen, aber ausnahmsweise ein Koffer darfst du dir parat machen, den darfst du mitnehmen. Und der reiche Mann hat dann seine Angestellten angeordnet, Goldbarren parat zu machen in diesen Koffer. Und hat nicht mehr lange gedauert, dann ist er wirklich verstorben. Und wie man so schön sagt, ist an sich erfunden, steht so nicht in der Bibel, steht Petrus an der Himmelstüre und empfängt ihn und sagt, du stopp, mit Koffer kommst du da nicht rein. Und er sagt, mol, ich habe von Gott, vom Höchsten, habe ich eine extra Genehmigung, frag ihn bitte. Petrus geht zu Gott und kommt wieder retour, mol, du hast recht, es ist genehmigt, aber du darfst nur rein, wenn ich darf einen Blick mal in den Koffer rein tun. Und der Petrus macht den Koffer auf und sieht die 2 Goldbarren drin. Fängt an lachen und sagt, was? Du bringst Straßenpflaster mit? Im Himmel heisst es in der Bibel, werden die Straßen aus Gold sein. Er hat gedacht, boah, das ist so viel wert, aber das ist kein Verhältnis. Das ist einfach nur ein Straßenpflaster. Was du könntest mitnehmen, was du da an Reichtum, an Besitz hast, ist nichts im Vergleich zu dem, was dich im Himmel bei Gott wird erwarten. Willst du wissen, wie reich du bist, dann zähl mal all das auf, wo du vielleicht nicht mit Geld kannst erwerben. Dann siehst du nämlich, ob du wirklich reich bist. Man kann sich viel mit Geld kaufen. Man kann sich zum Beispiel ein Haus kaufen. Aber kannst dir kein Zuhause kaufen. Du kannst dir ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Wir können uns eine Uhr kaufen, aber keine Zeit. Du kannst dir vielleicht ein Buch kaufen, aber kein Wissen. Du kannst dir eine Position kaufen, aber keinen Respekt. Du kannst Medizin kaufen, aber keine Gesundheit. Du kannst vielleicht Sex kaufen, aber keine Liebe. Du kannst eine Versicherung kaufen, aber keine Sicherheit. In 1. Timotheus 6, Vers 6 steht, dabei ist doch jeder reich, der an Gott glaubt und mit dem zufrieden ist, was er hat. Das heißt, eigentlich in Gottes Auge bist du nicht reich, wenn du ein dickes Portemonnaie hast, sondern wenn du Gott kennengelernt hast, der, wo dich geschaffen hat, wo dich liebt, wo für dich gestorben ist am Kreuz und wieder auferstanden ist, der dir alles wird wegnehmen, wo dich hindert, fröhlich das Leben zu leben. Dann bist du reich, wenn du an Gott glaubst, zu ihm gefunden hast, in die Gemeinschaft und wenn du zufrieden bist mit dem, was du hast, was er dir gibt und wie er dich versorgt. Und der Vers, der gilt für alle, der gilt für Arme, der gilt für Reiche und für diejenigen, die gerne reich wären und voran gestreckt haben, sie wären gerne Millionär. Es ist ja die Frage, wem gehört denn eigentlich all das, was ich habe? Wem gehört das Geld? Was ist Quelle von der Versorgung? Und das steht in 1. Chronik 29. Wer bin ich schon? Wer bin ich schon und was ist mein Volk, dass wir dir heute so viel geben konnten? Denn alles, was wir besitzen, kommt von dir. Ich muss einmal das Verhältnis anschauen. Warum habe ich überhaupt das Geld? Okay, ich habe dafür geschafft, aber warum kannst du schaffen? Weil du eine Arbeitsstelle hast. Warum hast du eine Arbeitsstelle? Weil du wahrscheinlich gesund bist. Warum bist du gesund? Letztlich kommt alles, ist ein Geschenk von Gott, was wir haben. Und es hat alles seinen Ursprung bei ihm. Und die ersten Jünger in der Bibel, diejenigen, die Jesus nachgefolgt sind, von ihnen ist Hingabe gefordert worden. Der Petrus zum Beispiel. Simon Petrus war Fischer. Und jetzt denken wir in heutiger Zeit, ja gut, ein Fischer, ein Banker, der hat mehr auf dem Konto wie so ein Fischer. Aber zu damaliger Zeit war ein Fischer eigentlich ein reicher Mann. Ein Boot war teuer und er hatte wahrscheinlich nicht nur ein Boot. Er hatte Angestellte, die Fische gefangen haben in der Nacht mit ihm zusammen. Er war ein reicher Mann. Er hatte ein eigenes Haus, haben wir gehört. Gelesen in der Bibel. Er war ein reicher Mann. Und da kommt Jesus und sagt zu ihm, oder es heißt über sie, die Boote brachten sie ans Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Jetzt müssen wir das uns mal vorstellen, der Mann war reich. Stellt euch einfach einen Millionär vor. Ein ganz reicher Mann und da kommt der Jesus und sagt, folg mir nachher, komm. Und der Petrus zögert nicht, sondern lässt wirklich alles stehen und liegen. Der lässt seinen ganzen Reichtum, alles, wofür er geschafft hat in dem Leben, wo er sich eingesetzt hat dafür, was er sich aufgebaut hat, lässt er alles hinter sich, weil er merkt, da ist das echte Leben und ich will mit dem Jesus mitgehen. Ich will mein Leben ihm geben. Wer sich letztlich von seinem Besitz nicht trennen kann, um Jesus zu folgen, der wird von seinem Besitz beherrscht. Der wird beherrscht vom Besitz, anstatt ihn eigentlich zu verwalten. Das ist genau wie bei dem jungen Mann, wo uns die Bibel davon berichtet, dass er zu Jesus gekommen ist und der junge Mann hat gefragt, was muss ich machen, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus, du weißt doch am besten Bescheid. Und Jesus hat ihm gesagt, dann halt Gebot von Gott. Das heisst, gang in diese Leitplanken, die für dein Leben gut sind. Und der junge Mann hat gesagt, das habe ich alles befolgt. Ich lebe nach allem. Ich bin so unterwegs. Was kann ich noch tun? Und dann hat Jesus gesagt, geh hin, verkauf deinen ganzen Reichtum, gib alles her, was du hast und folg mir nachher. Und in dem Moment war es fertig für den jungen Mann. Wir hören nicht, wie es wirklich weitergegangen ist, aber er war nicht bereit dazu. Das ist zu viel gefordert. Einzuhalten, wenn es geht, um Regeln und wie ich gut leben könnte, Aber das, was mir gehört, Herz geben, das ist doch unmöglich. Und dann hat Jesus gesagt zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, ins Himmelreich zu kommen. Warum ist es schwer? Weil es, je mehr du hast, natürlich auch schwieriger wird, dass du dein Herz nicht dran hängst. Dass du kannst loslassen, dass dir Gott wichtiger ist als dein Reichtum. Und jetzt möchte ich mit euch gerne Sachen anschauen. Bisher haben wir es nur vom Hergeben gehabt, aber die Bibel redet auch von ganz anderen Sachen. Die Bibel redet zum Beispiel auch davon, dass wir, ich habe gesagt vorher, dass wir sorgen sollen, aber auch, dass wir dürfen sparen. Vom Sparen steht es in der Bibel. Zum Beispiel Sprüche 21. Wertvolle Schätze und duftendes Öl sammeln sich im Haus des Weisen, aber ein Dummkopf vergeudet alles. Das heißt, wenn du dumm bist, dann gibst du das ganze Geld einfach so aus, vor allem bei Jungen, wenn sie dann so die erste paar Monatslöhne bekommen haben, da ist dann nichts mehr vorig. Und man merkt plötzlich, oh, zu essen habe ich dann nichts mehr. Mami, darf ich bitte? Ein Dummkopf gibt sein ganze Geld einfach aus. Aber ein Weiser, der schaut, dass er spart. Und das benötigt Weisheit, dass es nicht Ansammeln von Schätzen ist. Und da ist der Stellenwert von Geld, den wir besprochen haben, ganz entscheidend. Da steht in Matthäus 6 zum Beispiel, sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. So konkret ist eigentlich die Bibel. Sammelt lieber Schätze bei Gott, dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. In einer anderen Übersetzung heißt es, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn du den Reichtum in Gott siehst, dann wird dein Herz bei Gott sein. Wenn du den Reichtum aber in dem Geld, wo du hast, siehst, dann ist das ein ganz anderer Fokus, ein ganz anderer Stellenwert, dann wird dort dein Herz sein. Und dann steht es weiter dort, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Wo ist dein Herz? Wie wichtig ist mir Geld? Wir haben gesagt, Geld brauchen wir für unser Leben. Wir können in unserer Gesellschaft ohne Geld nicht leben, aber die Frage ist vom Stellenwert. Wir sollen Gott allein an die erste Stelle stellen. Gott allein arbeiten, so wie es im ersten Gebot auch heißt. Und dann steht im Alten Testament in 5. Mose, wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaut und darin wohnst und deine Rinder und Schafe, also ich habe keine Rinder und Schafe, ich muss das übersetzen in meine Situation rein, was ich habe, und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Und das ist so ein Krampf um unser Herz. Wir dürfen sparen, also das Vermögen darf sich vermehren, aber mein Herz, das ist ein Kampf drum um mein Herz. Sobald mein Herz daran hängt, wird es gefährlich. Für was lebe ich eigentlich? Es gibt Sachen, die nötig sind. Und es ist auch gut, dass wir sparen können auf gewisse Sachen. Aber wir können im Reich Gottes auch Geld blockieren. Geld, wo unser Herr vielleicht in seinem Reich einsetzen will. Wo Gott einsetzen will. Es gibt das Sparen aus Angst raus, aus Angst vor der Zukunft. Es gibt das Sparen, ich bin Schwab, es Sparen um Sparens Willen. Da ist man einfach sparsam. Das gehört zum Schwab einfach irgendwie dazu. Warum spare ich? Es gibt den vernünftigen Sparer und vielleicht sagt Gott aber auch in dein Herz, du, eigentlich hast du ja genug gespart. Gib mir auch etwas in mein Reich ab. Ich will gerne so viel damit anfangen. Und schaut, als nächstes will ich dann gerade noch den zweiten Punkt bringen. Wir dürfen nicht nur Geld sparen, sondern es steht in der Bibel auch, wir dürfen Geld ausgeben, wir dürfen Geld geniessen. Das ist etwas Gutes. Prediger 5, Vers 18 heißt, wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt, und wieder, es kommt von Gott. Er ist der Ursprung. Er lässt jemanden reich werden und wohlhabend. Und ihm erlaubt, seinen Teil davon zu genießen und sich am Ertrag seiner Mühe zu freuen, dann ist das ein Gottesgeschenk. Du darfst also auch Geld ausgeben und etwas geniessen. Du darfst geniessen, dass du für das Geld geschafft hast. Du darfst dir etwas gönnen. Aber wir sollen die Kosten überschlagen. So wie es in Lukas Evangelium heißt, wenn jemand von euch ein Haus bauen will, setzt er sich doch auch zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss ja sehen, ob sein Geld dafür reicht. Das heißt, dass wir vernünftig auch mit dem Ausgehen sind. Und letztlich muss ich immer wieder sehen, Gott ist eigentlich der Eigentümer. Ich darf Verwalter sein von dem, was er mir anvertraut hat. Und es ist eine grosse Herausforderung, das rechte Gleichgewicht zwischen dem zu finden, zwischen einem Leben in Zufriedenheit und Genügsamkeit einerseits und der Grosszügigkeit, der Fülle vom Leben andererseits. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wie hoch dein Einkommen ist. Wer erkennt, dass er als Mensch in erster Linie ein Beschenkter ist und dass Gott von uns erwartet, dass wir das uns anvertraute Leben mit allem Drum und Dran, mit allem Sein und allem Haar sollen treu verwalten. Der wird auch mit den zugemuteten Lebensumständen zufriedener sein. Egal, ob du viel oder ob du weniger hast. Du darfst zufrieden sein damit. Ich habe mir überlegt, wie das wäre. Monique, ich nehme jetzt einmal dich, weil du zuvorderst so sitzt. Wenn ich jetzt würde erwarten von dir, gib jemandem Bedürftigen 50 Franken, dann würdest du sagen, hey, geht's noch? Ich soll 50 Franken von mir hergeben? Also das fällt ja doch irgendwie schwer. Das geht als eigene Portemonnaie. Wenn ich dir aber würde sagen, ich bin Banker und ich hoffe, dass ich jetzt nichts falsch mache. Ich habe extra Muster drauf geschrieben. Man darf ja eigentlich nichts kopieren. Und es ist ein bisschen grösser, wenn ich in den Laden würde gehen, würde die mich, glaube ich, schnell identifizieren. Wenn ich dir jetzt 100 Stutz würde geben und würde sagen, ich gebe dir 100 Stutz, aber die Bedingung ist, dass du sie überkommst, gib 50 davon weiter, dann würde es dir vom Herz wahrscheinlich viel, viel einfacher fallen, das anzunehmen und 50 weiterzugeben an Bedürftige. Weil du weißt, hey, ich habe ja etwas bekommen. Ich darf auch etwas für mich geniessen, aber ich darf auch etwas weitergeben. Und sehen das so, ist es entscheidend, was für eine Einstellung ich zum Geld habe, zu meinem eigenen Geld. Ist es mein Geld und jetzt muss ich etwas weitergeben oder habe ich es von Gott bekommen und darf aus dem Reichtum etwas an andere weitergeben. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Und jetzt sind wir beim Freude am Gehen. Da steht in Apostelgeschichte 20 ein Spruch, wo viele kennen, auch in unserer Gesellschaft. Geben macht glücklicher als nehmen. Oder in einer anderen Übersetzung, in der Neuen Genfer, heißt, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Das heißt, es liegt ein Segen drauf, wenn du gern gibst, wenn du bereit bist, von dem Reichtum, wo du bekommen hast, auch etwas weiterzugeben. Malachi 3 im Alten Testament, da steht, und da redet Gott zum Volk Israel, wie alle eure Vorfahren habt ihr mir nicht gehorcht und meine Gebote nicht befolgt. Kehrt um zu mir, dann will ich auch zu euch umkehren und euch helfen, ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Ihr fragt, wovon sollen wir denn umkehren? Nun, ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt? Ihr aber beraubt mich und fragt auch noch, wo haben wir dich beraubt? Ihr habt mir den Zehnten von euren Ernteerträgen und den Priesteranteil der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben. Ein Fluch liegt auf euch, weil das ganze Volk mich betrügt. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zum Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Also ich bin nicht hungrig. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Also im Alten Testament hat es die Regler gegeben, der zehnte Anteil von dem, was ich erwirtschafte, was ich überkomme, an Gott, in Gottes Reich, in den Tempel hineinzugeben, weiterzugeben, aus Dankbarkeit für das, was ich überkommen habe. Und Gott sagt, prüf mich. Es wird dir nicht schlechter gehen wegen dem. Ich werde nach dir schauen. Prüf mich. Gib in mein Reich und ich werde die Himmelstore öffnen und dich mit Segen überschütten. Und schaut, im Neuen Testament haben wir jetzt, finden wir diese Regeln nicht. Da finden wir andere Sachen. Es soll auch kein Gesetz sein. Aber wir stellen fest, es scheint ein Prinzip zu sein. Wenn du in Gottes Reich gibst, dann ist das nicht zu deinem Nachteil. Ich habe jemanden in meiner Verwandtschaft, ich habe sehr wenig Kontakt mit ihm, der hat sich richtig vom Teller wäschen, hat er sich aufgeschafft und hat dann irgendwann einmal 5 große Firmen in Amerika und so weiter gehabt. Irgendwie hat er gewusst, es gibt so ein höheres Wesen. Und irgendwann hat er Gott gefunden. Er hat Jesus in sein Herz hineingelassen und hat dann irgendwann festgestellt bei seiner Firma, dass es nicht mehr so gut läuft. Und er hat mir dann gesagt, ich habe das Prinzip festgestellt. Je mehr ich, obwohl es nicht gut läuft, je mehr ich in Gottes Reich gebe, umso besser ist es meiner Firma nachher wieder gegangen. Und das habe ich ausspannend gefunden. Es gibt anscheinend einen Zusammenhang zwischen dem, was du bereit bist, herzugeben in Gottes Reich und dem, was du dann an Segen auch überkommst. 1. Timotheus 6. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Das Prinzip vom Zehnten ist nicht eine Spende an Gott. Also ich gebe Gott nicht eine grosszügige Spende von meinem Ganzen ab, sondern ist es zurückgeben von dem, was ich von ihm bekommen habe, wie er mich beschenkt hat. Oswald Sanders hat viele Bücher geschrieben, er hat einmal gesagt, die wesentliche Frage ist nicht, wie viel von unserem Geld wir Gott geben sollten, sondern wie viel von Gottes Geld wir für uns behalten sollten. Und da sehen wir auch wieder, es ist ein anderer Blickwinkel. Wie viel darf ich von dem, ich darf geniessen, ich darf ausgeben, ich darf sparen, aber wie viel sollte ich für mich behalten und wie viel gebe ich im Retour? Und das Geben ist unter Christen manchmal nicht ganz so ein beliebtes Thema. Da wird der Zehnte bei der einen recht gesetzlich gehandhabt. Es soll nicht gesetzlich sein. Oder aus einer gewissen Angst, wenn ich das nicht mache, dann geht mir irgendein Blumentopf auf den Kopf oder irgendwie so. Das ist alles seich. Jesus hat sich einmal einem Opferkasten vom Tempel gegenüber gesetzt und hat beobachtet, wie die Gottesdienstbesucher Geld eingelegt haben. Und viele Reiche haben ganz viel eingelegt. Und eine arme Witwe ist gekommen, hat übersetzt in unser Schweizer Geld ein Rappen reingerührt. Haben wir einen Rappen? Ich will gerade mal überlegen. Zwei, oder? Gibt es noch Rappen? Gibt es noch? Man benutzt. Ich zahle immer mit Karten. Schlimm. Ich gebe es zu, ich bin von der Generation, die mit Karten zahlt. Ich habe wenig Geld. Immer. Sie gibt auf jeden Fall in unseren Vorstellungen wenig. Und dann kommentiert Jesus aber das Erlebte, und das steht in Markus 12. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben. Aber diese Frau opferte alles, alles, was sie hatte. Die hätte gar nicht mehr gehabt, aber die hätte alles von sich hergegeben, wie sie Gott geliebt hat, wie sie gewusst hat, er versorgt mich, er beschenkt mich. Und die Frau sagt, was ihr Gott wert ist. Gott ist mir nicht die Hälfte wert. Gott gebe ich nicht einfach nur die Hälfte. Sie hat alles gegeben, was sie gehabt. Wir erwarten nicht, dass sie jetzt alles gibt. Und du musst auch mit Gott selber besprechen, was du gibst. Wir haben uns Gedanken gemacht in der Gemeindeleitung und haben eine kleine Broschüre erarbeitet, weil wir gesagt haben, wir werden immer wieder gefragt in der Gemeinde, ja, wie viel sollen wir denn geben? Wir haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht und der Andi wird jetzt gerade noch ein paar Sätze dazu sagen, zu dieser Broschüre.
Ja, genau. Du hast jetzt zwar schon ganz viel zu dem gesagt, was ich hier auf meinem Zettel habe, aber ich sage es jetzt gleich. Ich bin das ein oder andere Mal schon gefragt worden. Jetzt sind wir ja auch da bei dieser Gemeinde und wir würden sie auch gerne unterstützen. Und ja, wie viel sollen wir da geben? Und wenn man im Neuen Testament schaut, dann ist uns, denkt es mich, eigentlich weitgehend freigestellt. Es gibt nicht eine konkrete Zahl, die dort aufgeschrieben steht. Im Alten Testament hat für die Israeliten gegolten, der zehnte Teil von ihrer Ernte und auch von ihren Rindern und Schafen gehört Gott. Und gewisse Ausleger sagen, Jesus hat ja eigentlich das Gebot eher verschärft. Also wenn man an Ehebruch denkt, der findet nicht nur statt, wenn es körperlich ist, sondern auch schon in Gedanken gilt es als Ehebruch. Das hat Jesus gesagt. Und wenn man so schaut, ist vielleicht auch mehr dran, wieder den Zehnte zu geben. Also mehr wieder 10%. Also ich habe dann einmal gesagt, ihr müsst das vor Gott prüfen, ihr müsst mit Gott reden, ihr müsst schauen, was er geben kann, was Gott euch da aufs Herz legt. Aber 10% könnte ein guter Anhaltspunkt sein. Und das ist eigentlich auch das, was wir als Gemeindeleitung vertreten. Die Frage ist dann vielleicht noch, ja, von diesen 10% für Gottes Reich, wie viel sollen wir dann in die Gemeinde geben und wie viel sollen wir sonst für Gottes Reich ausgeben? Und unser Vorschlag ist, das ist wirklich einfach ein Vorschlag oder eine Empfehlung, 7% für die eigene Gemeinde und 3% für andere Sachen für Gottes Reich, also sei es missionarische Projekte, Nothilfe oder ein evangelistisches Projekt oder was auch immer. Wir haben den Vorschlag und wie wir drauf gekommen sind und drumherum so in einer Broschüre aufgeschrieben. Das ist die da. Die könnt ihr heute beim Ausgang über, wenn ihr die wollt. Wir finden es einfach wichtig, dass ihr das wirklich jeder selber vor Gott prüft. Das Geben von Geld ist eine gute Möglichkeit, zum Gott Danke zu sagen und zum Gott auch zu zeigen, ich habe dich lieb. Und wie der Dani auch schon gesagt hat, all das, was wir haben, kommt ja eigentlich von Gott. Wir geben eigentlich nur das weiter, was wir von ihm bekommen haben. Klar, ihr arbeitet dafür und ihr arbeitet vielleicht sehr hart dafür, für das Geld. Aber es ist ja nicht unser Verdienst, dass wir gesund sind und darum arbeiten können. Dass wir in der reichen Schweiz wohnen, wo die Löhne hoch sind oder dass es Arbeit gibt, wo wir einen guten Lohn dafür bekommen oder auch Ausbildungsmöglichkeiten haben. Ich denke, das sind alles Geschenke von Gott. Aber ich will es einfach noch einmal betonen, es ist wichtig, ihr seid ganz frei. Und für mich ist das eigentlich selbstverständlich, aber ich sage es jetzt gleich, es weiss in der Gemeinde niemand, wie viel jemand gibt, außer der Kassier. Dann sieht es natürlich. Und wir von der Gemeindeleitung wollen das wirklich ganz bewusst nicht wissen. Meine persönliche Erfahrung mit dem Geben von Geld ist, dass wirklich ein Segen drauf liegt. Und Gott ist grosszügig und er hat mich schon oft beschenkt, auch finanziell. Und darum möchte ich euch einfach alle ermutigen, das Thema mit Gott zu besprechen.
Manchmal ist ja so die Frage, ja, wenn ich wüsste, wofür, dann würde ich gehen. Aber gib einfach in Gottes Reich und lass wie los. Das, was mit dem Geld passiert, das müssen andere verantworten. Ich merke das immer wieder, dass die Frage aufkommt, ja, ich will doch bestimmen, was mit dem Geld ist. Nein, gib es Gott ab. Er wird schauen, dass es in seinem Reich gut eingesetzt wird. Und wir wollen auch bei uns in der Gemeinde wirklich darum ringen, dass wir das Geld richtig und gut einsetzen können. Dass wir Gott fragen, wofür sollen wir es einsetzen? Wir wollen, dass sein Reich sich mehrt. Dass Menschen können zum Glauben kommen. Wir werden zum Beispiel auch im Herbst dann wieder ein Alpha Life anbieten. Das wird nicht gehen ohne eure grosszügige Unterstützung und vieles andere mit unserem Gebäude, die Möglichkeiten, die wir haben. Der beschenkt uns Gott. Beim Gehen habe ich vorher schon gesagt, gib nicht einfach nur vom Rest, der vorig ist. Sondern besprich das selber mit Gott, was dran ist. Gib nicht nur sporadisch, sondern aus der Fülle und regelmäßig. Und du wirst sehen, wie der Segen zu dir zurückkommt. Gib nicht geizig, wie du am Geld hängst, sondern angemessen und reichlich. 2. Korinther 9, 6 steht, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird viel ernten. Und bei so einem Bauer, wenn er aussät, dann schaut er auch nicht bei jedem Körnchen genau, was wird jetzt genau draus, sondern er sät raus. Und es braucht so vieles. Es braucht Sonne, es braucht Wasser, es braucht Gottes Segen, dass etwas daraus entsteht und wird. Wenn du dein Geld in Gottes Reich hineingibst, dann darfst du vertrauen, dass Gott etwas Gewaltiges entstehen lässt daraus, dass Segen entsteht daraus. Segen durch Gehen. Gib nicht gezwungen, sondern gib freiwillig. Und darum ist es jedem auch selber überlassen. Und darum finde ich es auch gut, wissen wir nicht, wer jetzt was gibt oder wie sich was verändert. Besprich das einfach mit dem Herr im Gebet. Vielleicht ist es auch dran für dich zu überlegen, hey, welchen Stellenwert hat bei mir im Leben eigentlich das Gebet? Ist Gott nur an erster Stelle? Ist er derjenige, der mein Leben ganz in der Hand hat, in allen Räumen in meinem Lebenshaus, reinkommt, auch bei den Finanzen? Und im Vers 7 steht, so soll jeder für sich selber entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und der John Wesley hat uns eine Empfehlung weitergegeben. Er hat gesagt, erwirb so viel du kannst, spar so viel du kannst und gib so viel du kannst. Und das so viel du kannst, ist im Gespräch mit Gott für jeden Einzelnen dran. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns ein Leben gibst und dass wir hier in der Schweiz dürfen sein und die meisten auch Arbeit haben, dass wir unser Geld verdienen können. Manchmal müssen wir hart dafür arbeiten, das stimmt. Aber wir dürfen Beschenkte sein, dass wir einen Job haben, Geld bekommen, dass wir Nahrung haben, Jesus, es hat so viel auf dieser Erde, wo die Vorzüge nicht haben. Und ich bitte dich, dass du auch nach innen schaust, dass sie nicht zu kurz kommen, dass du sie versorgst. Und dass wir bereit sind, auch weiterzugeben, abzugeben von unserem Reichtum, wo du uns geschenkt hast. Und auch wenn wir in die Gemeinde gehen, dann bitte wir dich, dass du das brauchst für dein Reich, dass noch mehr Menschen dich dürfen erleben, dass mehr Menschen dürfen dich erkennen, dazukommen. Und ich danke dir für all das, was wir in der Vergangenheit haben können gehen und wo sie sich haben dürfen, ja, dürfen nicht nur sein, sondern auch ernten. Dass wir schon Früchte davon gesehen haben, dass wir jetzt so ein grosses Gebäude haben dürfen, dass wir so viele Leute haben, die sich einsetzen in dieser Gemeinde, dass wir so reich beschenkt sind. Und das war nur möglich, weil du in Herzen hineingeredet hast. Und ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen zeigst, was dran ist. Dass wir das Geld richtig einordnen können, dass du an erster Stelle in unserem Leben bist. Und wo das nicht so ist, dann bitte ich dich um Korrektur. Dass du mein Leben auch wieder ganz neu in die Hand nimmst. Du sollst der Herr sein über allem. Und ich will mein Herz nicht ans Geld hängen, sondern an dich hängen, weil du bist der einzig Wahre und das Geld nützt mir nichts, wenn ich einmal zu dir komme. Amen.